Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Welche Rolle hat der Mensch künftig in der Kriegsführung? Oder besser gesagt, welche Rolle soll er haben? Denn autonome Systeme, egal ob in der Luft, auf dem Boden oder im Wasser, die sind in aktuellen Kriegen ja längst im Einsatz. Wir haben die Rüstungsmesse Eurosatory in Paris zum Anlass genommen, uns der Frage nach dem Human in the Loop zu nähern. Weil angesichts von KI und unbemannten Systemen könnte man ja meinen, diesen Human braucht's doch gar nicht mehr. 27 Fußballfelder umfasst übrigens die Ausstellungsfläche der Eurosatory. Sie ist damit die Rüstungsmesse der Superlative und findet alle 2 Jahre statt. Heuer waren es rund 2600 Aussteller. Und die Militär aktuell Redaktion war wieder mehrere Tage vor Ort. Einige Stories, nehme ich an, habt ihr ja bestimmt schon auf unserer Website gelesen. Mein Name ist Stefan Tesch und ich war mit dem Mikrofon auf der Eurosatory unterwegs und habe mit 4 Interviewpartnern über deren Einschätzungen zur Rolle des Menschen in der Kriegsführung gesprochen. Den Anfang macht Harald Buschek, Manager bei Diehl Defence. Das ist jenes deutsche Unternehmen, das für das Flugabwehrsystem IRIS-T bekannt ist.
Ja, hallo, freut mich, dass Sie hier sind.
Herr Buschek, welche Produkte haben Sie denn mitgebracht auf die Eurosatory?
Wir haben so einen kleinen Querschnitt unseres Produktportfolios gezeigt hier. Natürlich unsere Ground-Based Air Defense Systeme von klein IRIS-T SLS bis IRIS-T SLX und auch dem Produkt, dem künftigen zur Hyperschallabwehr HIDEF. Wir gehen weiter. Wir haben auch natürlich was Kleineres gegen die Drohnenbedrohung. Das ist unser GARMA, unser Verteidigungsfahrzeug, der sowohl mit einer Waffenstation als auch mit kleinen Abwehrflugkörpern namens Cicada bestückt ist. Wir haben ein Modell unseres Pulssystems, Raketenartillerie, wo wir momentan auch sehr stark gemeinsam mit Elbit in Deutschland unterwegs sind. Und wir haben auch beispielsweise die Libelle hier, eine Drohne zur Abwehr von Panzern, die dann aus der Luft mit einem entsprechenden Wirkteil letztendlich Panzer bekämpfen kann. Auch das ferngesteuert letztendlich vom Boden aus sicherer Distanz. Also einen kleinen Querschnitt, lange nicht alles, aber genügend, um hier gut zu reden.
Welche grundlegenden Entwicklungen hat es denn in Ihrem Unternehmen in den letzten Jahren gegeben?
Naja, man merkt natürlich extrem die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Bestellungen sind natürlich doch oder haben sehr stark zugenommen. Lieferkadenzen werden gefragt, gerade was Flugkörper betrifft, was Feuereinheiten der Ground-Based Air Defense Systeme betrifft. Wir haben natürlich sehr, sehr stark uns vergrößert. Wir haben sehr viel mehr Produktionskapazität geschaffen. Wir haben einen neuen Standort gekauft. Wir investieren von Diehl insgesamt aktuell 1,5 Milliarden Euro über alle Standorte, um gerade Produktionskapazitäten zu steigern, neue Maschinen zu kaufen und Ähnliches.
Kann man da ein paar Beispiele für die Produktionsstandorte nennen?
Ja, wir haben 3 Hauptstandorte. Das ist unser Hauptstandort in Überlingen am Bodensee. Dort werden Schwerpunkt die Flugkörper entwickelt. Wir werden in der Produktion machen wir dort die Lenkeinheiten, die Guidance Sections, die Suchköpfe und Ähnliches, Elektronik. Wir haben einen sehr, sehr großen Standort in Röthenbach bei Nürnberg. Das ist zum einen ein Munitionsstandort, zum anderen haben wir aber auch gerade dort unsere Integrations- und Testmöglichkeiten für unsere Air Defense Systeme auf- und ausgebaut. Wir haben mehr als verdoppelt unsere Kapazität, Feuereinheiten zu produzieren. Der 3. große Standort ist in Nonnweiler im Saarland, wo wir Explosivstoffe handhaben können. Das heißt, dort wird die Munitionsproduktion stattfinden. Dort findet die Endintegration der Flugkörper statt. Wir können am Bodensee, können wir natürlich keine Explosivstoffe handhaben. Das wäre ein bisschen zu gefährlich für die Touristen, wie es immer schön heißt. Das machen wir im Saarland, dem speziellen Standort. Raketenmotoren werden angeliefert, Gefechtsköpfe werden gegossen und solches. Und dann haben wir noch einen 4. Standort. Das ist der, den wir tatsächlich jetzt neu dazugekauft haben. Der liegt in Lübben in der Nähe von Berlin. Dort wird momentan hier unser neues Werk für das Thema Artillerieraketen aufgebaut, sowie für die 155 mm Raketenartilleriemunition letztendlich ebenfalls in Betrieb genommen.
Sie haben zuerst die Ukraine auch schon erwähnt. Das System IRIS-T SLM, also die mittlere Flugabwehr, ist dort auch im Einsatz. Welche Learnings nehmen Sie da in die Produktentwicklung mit auf?
Da kommt natürlich sehr viel Feedback. Wir haben inzwischen ja 10 Feuereinheiten inzwischen in der Ukraine. Wir haben die ukrainischen Soldaten trainiert, gemeinsam mit der deutschen Luftwaffe. Das war mit Sicherheit ein Learner. Wir haben hier die einzigartige Möglichkeit, dass wir gemeinsam mit der deutschen Luftwaffe am Standort in Totendorf an der Ostsee gemeinsames Training durchführen können. Das ist ein großer Learner für beide Seiten. Wir kriegen ständig Feedback, auch über eine Hotline, die wir natürlich haben, dort für Wartung, für Logistik und Ähnliches, wie die Systeme funktionieren, wo man Dinge verbessern könnte. Das fließt in unsere regelmäßige Produktentwicklung mit ein, sodass jedes System noch mal ein bisschen besser wird als das vorherige.
Ja, wie sehen Sie da die großen Entwicklungen in der Luftverteidigung?
Ja, die großen Entwicklungen zunächst mal sind größere Stückzahlen zu produzieren. Das ist das, was tatsächlich momentan am meisten gefragt ist. Unser System funktioniert zum Glück sehr, sehr gut. Wir haben nach wie vor eine Trefferrate von deutlich über 90%, was schon einmalig ist. Und natürlich das Feedback im Sinne von, wie arbeiten die Systeme zusammen. Die Ukrainer sind auch sehr, sehr kreativ. Beispielsweise haben die Ukrainer in den ersten Einheiten spontan selbst einfach das Thema Starlink eingerüstet. Das war bei uns zuvor nicht drin. Die haben gesagt, können wir gebrauchen. Haben die mal selber gemacht. Jetzt rüsten wir beispielsweise Starlink von vornherein in jede Feuereinheit schon ein, die wir ausliefern. Das ist jetzt so ein Beispiel, was ich relativ offen auch sagen kann.
Jetzt ist ja oft die Rede auch hier auf der Messe von autonomen Systemen. Ich frage ganz provokant, welche Rolle soll der Mensch überhaupt noch in der Verteidigung haben?
Das ist eine gute Frage, ist ein bisschen auch eine philosophische Frage. Letztendlich, wenn es darum geht, auf den Knopf zu drücken und tatsächlich eine Waffe auszulösen, ist momentan der Ansatz, und den vertreten auch wir, dass immer noch ein Human in the Loop, ein Mensch letztendlich als finales Entscheidungskriterium da sein muss. Sehr viel Dinge, die vorher geschehen, kann man automatisieren. Man muss ihm die Informationen aufbereiten. Es ist ja nicht nur, dass da einer da sitzt und sagt, jetzt kommt da oben eine Bedrohung und die bekämpfe ich. Da ist ja sehr, sehr viel mehr. Das heißt, ich brauche Automatisierung im Sinne von Datenverarbeitung, von Priorisierung und von Vorschlägen zu machen. Letztendlich aber das bewertende Kriterium ist immer noch der Mensch, der drauf schaut, ist das wirklich eine Bedrohung? Kann ich die bekämpfen? Muss ich die bekämpfen? Und dann auch die Entscheidung trifft, ja, ich bekämpfe das. Das ist momentan der Ansatz und den werden wir bis auf Weiteres auch so weiter verfolgen.
Das ist eine ethische Frage und weitergedacht auch eigentlich eine völkerrechtliche Frage.
Durchaus ja. Also wie gesagt, auch da gibt es natürlich, wie Sie sagen, ethische Grundsätze, völkerrechtliche Regeln. Momentan vollautomatisierte Systeme. Möglich sind sie. Technisch kann ich alles machen. Aber werde ich das tun? Wir tun es momentan nicht. Sollte sich eine entsprechende Gesetzeslage und ein eindeutiger Wunsch des Kunden artikulieren, werden wir mit dem Kunden drüber reden.
Herr Puschek, ich würde gerne noch auf das IRIS-T SLS, also das Shorad-System, zu sprechen kommen. Das ist eine All-in-One-Lösung, Sensor, Effektor, Kontrollstation sozusagen in einem Fahrzeug, auf einem LKW. Was war da die Entwicklungsüberlegung dahinter?
Ja, die Entwicklungsüberlegung war, dass wir mit einem solchen System schneller, flexibler und mobiler sind. Das IRIS-T SLM-System ist ja auch mobil, dient aber im Wesentlichen zum Schutz von Hochwertzielen. Ich kann ein Kraftwerk schützen oder Ähnliches, kann Städte damit schützen, ist aber eher feststehend. Nichtsdestotrotz, ich kann es innerhalb von 15 Minuten zusammenpacken sozusagen und kann losfahren. Das SLS-System, wo wir alles auf einem Fahrzeug haben, ist natürlich eine sehr schnelle und flexible Einheit. Hier kann ich auch bewegliche Kräfte während der Bewegung beispielsweise schützen. Also mit dem System bin ich in der Lage, das sogenannte Fire on the Move zu praktizieren, also aus der Bewegung heraus Ziele zu bekämpfen. Ich muss nicht erst anhalten, Radar hochfahren, gucken, wo das Ziel ist und dann schießen. Das kann ich während der Fahrt, jetzt nicht während der vollen Fahrt, aber zumindest mit einer guten Geschwindigkeit, kann ich das während der Fahrt schon machen. Das heißt, das System wird mehr deutlich im vorderen Bereich, näher an der Front, bei beweglichen Kräften eingesetzt werden.
Für alle, die jetzt keine Techniker sind, was bedeutet denn das in der Entwicklung, sozusagen, dass eine Waffe während der Fahrt ein Ziel erfassen kann, was sich auch sehr schnell bewegt?
Ja, der Punkt ist tatsächlich, dass ich während der Fahrt, das mal jeder, der weiß, wenn ich fahre, dann bewege ich mich, dann gibt es Vibrationen, das Ding schaukelt und es wird schwierig sein, hauptsächlich zunächst mal mit dem Radar das Ziel zu erfassen und dann einen stabilen Track abzuleiten. Das heißt, dass ich immer weiß, wo ist das Ziel, obwohl ich mich jetzt möglicherweise ruckelig auf irgendeiner Piste entlange bewege. diesen Track stabil zu halten, das dann über das Führungssystem zum Flugkörper zu geben und ihn dann sicher einzuweisen. In dem Moment, wo der Flugkörper gestartet ist, dann ist es kein Problem mehr, dann ist er selber unterwegs. Auch für den Flugkörper selber macht es wenig aus, denn ein Iris-T hängt normalerweise irgendwo auch im Flügel eines Eurofighters oder einer F-16. Da erfährt er ganz andere Vibrationen. Also für den Flugkörper selber ist es tatsächlich eher gar kein Problem. Die Kunst ist, das Radar so auszugestalten, dass, wie gesagt, ich einen stabilen Track erarbeiten kann, dem ich dann den Flugkörper mitgebe.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie sind eine Kooperation mit Boeing eingegangen hinsichtlich Ghostbat. Man könnte sagen, das ist ein unbemannter Fighterjet. Was ist da die Überlegung dahinter? Was erwartet uns da?
Ja, momentan ist es ja, der Ghostbat ist ja nur ein Vertreter von mehreren. Helsing ist hier unterwegs, Airbus ist hier unterwegs und wir reden tatsächlich auch mit allen. Das ist ja so eine Klasse CCA, Collaborative Combat Aircraft, die momentan hier jetzt neu hervorgehoben wird. Was uns hier bewegt ist, wir werden das Flugzeug selbst nicht bauen, aber wir sind natürlich, sagen wir mal, im Thema Bewaffnung oder auch Sensorik sehr interessiert, unsere Bewaffnung, unsere Sensorik entsprechend an solche CCAs zu integrieren. Weil Fliegen ist eine Sache, ich muss aber auch einen Mehrwert erwirken. Das heißt, ich brauche entweder eine Information, Aufklärungsdaten und oder ich muss was bekämpfen können. Und das ist der Teil, den wir bei so einem CCA für uns momentan sehen.
Ich frage da auch nach hinsichtlich unbemannter Systeme in der Luft. Wo ist da der technologische Knackpunkt?
Das werden wir jetzt in Zukunft noch rausfinden. Wie gesagt, das sind jetzt erste Ansätze, die wir da haben. Integration ist jetzt weniger. Da kann ich auch ein bemanntes Flugzeug integrieren. Ich habe mechanische Schnittstellen, ich habe elektrische Schnittstellen. Die Frage ist die letztendlich, wie Sie auch sagen, wie wir es vorher schon diskutiert hatten, wie treffe ich die Entscheidung, dann tatsächlich so eine Waffe von seinem unbemannten Flugzeug auch einzusetzen? Also auch das wird ja nicht vollständig unbemannt und eigenständig fliegen, sondern auch da gibt es ja einen Operateur, der sitzt halt nicht im Flieger, sondern der sitzt irgendwo am Boden. Das heißt, hier muss dann die Entscheidung eines Waffeneinsatzes eben von dem Mann am Boden letztendlich getroffen werden. So wie es heutzutage bei den Global Hawks und Ähnliches ja auch schon gemacht wird.
Stichwort Kooperationen. Sie haben vor kurzem auch bekannt gegeben, eine solche mit Spire Global eingegangen zu sein. Da geht es um die Nutzung von Kleinsatelliten. In weiterer Folge wird das dafür genutzt, ballistische Raketen frühzeitig zu erkennen. Wie wird das dann in ein Ökosystem eingebunden?
Ja, richtig. Mit Spire Global sind wir hier unterwegs, einen Sensor, einen entsprechenden Infrarotsensor, hochpräzise, in einen kleinen Satelliten zu integrieren und den in die Umlaufbahn zu bringen. Und Ziel ist, wie gesagt, wie Sie genau gesagt haben, das Thema, wie kann ich aufsteigende oder im Flug befindliche ballistische Raketen frühzeitig detektieren, eine frühzeitige Vorwarnung letztendlich in die Zielregion geben, aber auch dann vermessene Zieldaten frühzeitig in die entsprechenden Abwehrstellungen zu transportieren, sodass ich mich jetzt vorher schon darauf ausrichten kann, mein Bodenradar, wo muss es hinschauen, ich mache die Einheiten schon fertig. Das heißt, das ist die Idee, dass wir frühzeitiger eine Vorwarnung kriegen und aber auch frühzeitiger Tracks, auf die wir dann noch schneller und präziser aufschalten können.
Erkennen diese Satelliten auch Hyperschallraketen?
Ja, das ist die Idee. Wie gesagt, wir verwenden einen Infrarotsensor. Der ist ja, wie der Name sagt, wärmeempfindlich. Er misst die Infrarotstrahlen. Und je schneller ein Fluggerät ist, ein Flugkörper ist, desto wärmer wird er natürlich. Das heißt, ich kann einen solchen Flugkörper mit einem Infrarotsensor sehr, sehr gut erkennen. Sei es ein ballistischer Flugkörper oder sei es auch ein Hyperschallflugkörper, Hyperschall-Cruise-Missile, Hyperschall-Glide-Vehicle, all das kann mit einem solchen Sensor detektiert werden.
Herr Buschek, danke fürs Interview.
Sehr gerne, danke von meiner Seite.
Wir bleiben beim Thema Luftverteidigung und treffen den Gründer des IT-Unternehmens Mars, Johannes Pindl. Seine KI-gestützte Plattform eröffnet in der Drohnenabwehr neue Möglichkeiten.
Hallo, ich bin Johannes Pindl. Also wir sitzen hier in Paris bei der Eurosatory-Messe. Ich bin Österreicher. Ich habe eine Firma gegründet, die heißt Mars, vor 20 Jahren. Nun haben wir einen Merger gemacht mit EOS Defense. Das ist eine australische Firma, die spezialisiert sich auf Laser- und Kanonensysteme. Und wir bringen da hier als Firma Mars rein in diese neue Firma unsere Command-and-Control-Technologie, die wir für einige Zwecke verwenden. Einer der großen Topics sind natürlich jetzt Counter-Drone-Solutions. Und da sind wir mittlerweile der Marktführer. Und zwar, was machen wir da wirklich? Wir bauen basierend auf einem KI-Software ein Command Control, die Kill Chain automatisiert. Also das ist wirklich der ganze Prozess von der Detection, Classification bis zur Neutralisierung eines Drones muss automatisiert werden. Und das machen wir und da sind wir sehr aktiv, vor allem zurzeit natürlich im Mittleren Osten. Die letzte Drohne, die vom Iran rüber in Richtung Saudi-Arabien gekommen sind, hat unser System neutralisiert. Und da passiert natürlich einiges.
Jetzt ist sehr oft der Begriff automatisch, automatisiert gefallen. Wie hoch ist der Automatisationsgrad?
Also gute Frage. Also das sind zwei Antworten hier. Nummer eins, was ist technisch möglich? Nummer zwei, was kann man wirklich machen? Geneva Convention und so. Nummer eins, technisch. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen. Größeres Bild ist, dass wir letztendlich die Gefahr kommt von Drohnen, die mittlerweile automatisiert werden. Was wir im Battlefield sehen, sind mehr und mehr geht der Angriff von FPV-Drohnen über in automatischen Flug und automatische Zielerkennung und automatische Final Kill. Und als wir bauen natürlich hier Protection Systems, wir beschützen hier Critical Infrastructure. Da muss man die gleiche Technologie verwenden, um eine Chance zu haben gegen solche automatisierten Maschinen. Und da kommen wir wirklich jetzt, und das kommt dann auch zur Frage hin, zurück, wir kommen in ein Zeitalter, wo wirklich die Maschine gegen die Maschine kämpft. Und das ist, wir sind gerade so am Anfang dieser neuen Phase und da müssen wir wirklich, da arbeiten wir viel natürlich, um uns zurzeit und in der Zukunft beschützen zu können. Wo sind wir zurzeit? Das ist natürlich die große Frage. Also man automatisiert muss mittlerweile so weit wie möglich alles automatisieren. Wir haben noch immer den Human in the Loop, wie das so schön heißt. Das bedeutet, das System erkennt eine Drohne mit Radarsystemen, automatisch KI erkennt, wie sich diese Drohne bewegt oder wie sich dieses Objekt bewegt. Das ist wirklich eine Drohne, wird klassifiziert als Drohne oder klassifiziert als Vogel. Wenn es ein Vogel ist, wird es rausgefiltert und wird der Operator nicht alarmiert. Wenn es wirklich eine Drohne ist, dann machen wir eine Doppelverifikation mit Infrarotkameras auf 15, 20 Kilometer Entfernung, das ist ziemlich weit, wo wieder KI ins Spiel kommt, vollautomatisiert natürlich, wo KI dann noch einmal die Verification macht, das ist wirklich eine Drohne und dann kann KI auch sagen, das ist eine Category 1, also eine DJI-Drohne oder eine Shahid-Drohne oder eine größere Drohne. Sobald das System, die KI, das eruiert hat und sagt wirklich, das ist eine echte Drohne, das System weiß, was für eine Drohne ist, dann wird der Operator alarmiert. Operator hat dann ein Video, Live-Video, High-Resolution Live-Video von der Drohne. Das ist wirklich der Human in the Loop. Der Operator sagt, ja, das ist echt eine Drohne, confirmed. Und dann das System schlägt dem Operator vor, welche die beste Countermeasure ist gegen diese Drohne. Und das fängt an dann normalerweise mit Jamming, also Signalstörung, wo man erkennt, was diese Drohne, auf was für ein System die Drohne läuft oder was es emittet. Man stört zuerst diese Control-Frequency. Was wir sehen in der Ukraine und in Iran, dass Jamming nicht mehr sehr effektiv ist.
Entschuldigung, wegen Glasfaser oder wegen Frequenzsprung?
Frequenz. Nicht nur, also Glasfaser ist ein großes Ding, das eher in der Ukraine. Im Iran-Konflikt ist eher das System A mit Starlink fliegt, dass sie Starlink-Antennen draufbauen. Starlink kann man nicht mehr jammen, was sehr schwierig. Andersrum ist, dass der Flug automatisiert ist. Soweit automatisiert, dass keine Störung möglich ist, weil es voll autonom fliegt bis zum Ziel und dann ein Operator übernimmt. Aber während des Fluges haben wir gesehen, dass es schwierig ist, auch GPS-mäßig da wirklich eine Jamming, eine Störung zu machen. Das war eins. Dann nächste, das System automatisch eben schlägt vor, welche die beste effektive Lösung ist, um diese Drohne zu neutralisieren. Der zweite Layer ist dann kinetische Lösungen, und das ist, wir verwenden Missile Systems, also Medium Range Missile Systems. Thales LMM funktioniert sehr gut in der Ukraine, funktioniert gut im Mittleren Osten. Das ist sehr teuer. Das System schlägt sowas nur vor, wenn es eine größere Drohne ist, eine echte Gefahr ist. Sonst verwendet, also das System kalkuliert immer Cost per Kill, ist eine dieser Punkte. Man sagt, okay, das ist die Drohne kostet, also wir haben die Drohne klassifiziert, das ist eine Shahid-Drohne, die kostet 30.000, 40.000 Dollar. Der anderen Seite, wir wollen nicht eine Missile nehmen, die uns 1 Million Dollar kostet. Das ist ein Blödsinn, das ist nicht effektiv. Wir verwenden eine kleine Rocket APKWS, 70 mm Rocket, die kostet uns 25.000, 30.000 Dollar. Und dann haben wir auf einmal Cost Parity. Mit diesem System automatisieren wir so weit wie möglich für den Operator diese Kill Chain. Und das ist wirklich effektiv. Also der Operator braucht nur sagen, ja, das ist echt eine Drohne. Und ja, ich möchte den Effektor verwenden, der mir vorgeschlagen wird. Oder nein. Und das ist der einzige Einfluss, der Operator haben muss. Und dadurch kann er nicht nur eine Drohne bearbeiten, Code, sondern mehrere gleichzeitig. Und das ist wirklich der Hauptgrund, wo Artificial Intelligence, also KI, eine echte Rolle spielt und uns wirklich hilft, diese Drohnen zu bekämpfen.
Also all diese Entscheidungen, welches Wirkmittel, zu welchen Kosten setze ich ein, das trifft der Mensch. Aber jetzt einmal ganz einfach gefragt, wenn ein Drohnenschwarm mit 50 Drohnen kommt, müsste ich das für jede Drohne einzeln entscheiden? Es werden nicht 50 verschiedene sein, aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte.
Natürlich. Und da kommen wir zum zweiten Punkt hier. Technisch ist KI, also ist Technologien so weit, dass sie klassifizieren kann, welche Drohne man hier hat, ob das ein kommerzielles Flugzeug ist, das keine Gefahr ist, natürlich, was das Objekt ist. Der Operator kann unsere Tests zufolge 4-5 Drohnen gleichzeitig bearbeiten, mehr nicht. Das ist kein Swarm Attack. Ein Swarm Attack mittlerweile ist 30, 40, 50, 100 Drohnen gleichzeitig. Der Mensch kann nicht so viele Gefahren gleichzeitig verarbeiten. Da kommt KI rein. KI macht die erste Phase ist, dass man Prioritäten setzt für den Operator. Fokussiere auf diese Drohnen, die kommt zuerst rein. Die ist die gefährlichste. Work on that one. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn das System weiß, wann es fast zu spät ist, wenn wirklich der Operator der Bottleneck ist, und dann könnte theoretisch, technisch zumindest, wirklich KI dann voll übernehmen und die restlichen Entscheidungen selbst treffen. Zurzeit ist das eine rein technische Frage, weil Geneva Convention ist das nicht erlaubt. Also vor allem die westliche Welt erlaubt das nicht. Man muss aber sagen, dass die andere Seite sich nicht an die Geneva Convention hält. Die machen das. Die Technologie ist da. Die Technologie auf der anderen Seite wird sie verwendet. Wir verwenden sie nicht. Und da kommen wir natürlich zu einer der größeren Fragen hier. Was machen wir in der Zukunft? Wenn wir sind schwerst benachteiligt mit diesem Limit, das wir uns selber auflegen. Und das ist die große Frage, was machen wir, wenn es wirklich kracht bei uns, wenn auf einmal die russische Armee wirklich vor Wien steht. Irgendwann einmal muss man sagen, Geneva Convention oder unser eigenes Leben. Und das ist eben, die Antwort haben wir nicht. Technisch wissen wir, dass Lösungen da sind. Die Lösungen sind nicht, ich muss sagen, diese technischen Lösungen sind natürlich funktionell 80-90% proven. 10-20% Fehler passieren. Und das ist halt die große Frage, wie dealt man damit? Ja.
Sie haben den Iran angesprochen, Sie haben da auch sehr gute Einblicke, da Ihre Systeme im Nahen Osten eingesetzt sind. Der Iran mit seinen Abwehrsystemen hat keinen Human in the Loop mehr?
Iran hat ja die Basis für den neuen Battlefield-Aufsatz in Russland, die Basis gebracht. Also Russland hat ziemlich stark sich an Iran angelehnt für den Shahid-Drohnen, für einige dieser Airframe-Designs. Interessanterweise hat dann Russland diese Systeme weiterentwickelt. Unsere Einschätzung, was wir bis jetzt gesehen haben, hat Iran diese Entwicklungen von den Russen nicht übernommen noch. Von daher haben wir glücklicherweise noch einige Advantages, aber das wird sich sicher schnell ändern.
Denkt man die Entwicklungen jetzt ein paar Jahre weiter, Beispiel Flugabwehr, Maschinen kämpfen gegen Maschinen, es ist kein Human in the Loop mehr. Wo führt das dann weiterhin aus Ihrer Sicht?
So, unsere ganzen Simulationen laufen ganz klar darauf hin, der zukünftige Kampf wird zwischen Maschine und Maschine sein. Technisch braucht das wahrscheinlich noch 5 Jahre, nicht mehr. Also technisch vor allem, der Angriff ist immer einfacher. Der Angriff ist technisch immer einfacher. Die Abwehr, man ist immer einen Schritt hinten nach. Von daher, was wir sehen, im Angriff wird schon viel automatisiert. In der Abwehr sind wir 80% da, aber noch nicht 100%. Und so genau das, da sind wir wahrscheinlich in 5 Jahren wirklich so, dass die Maschine gegen Maschine arbeitet. Und das wird auch nicht nur mit Drohnen sein in der Luft, das wird auch über Wasser sein, das wird auch am Land sein, das wird auch unter Wasser sein. Und es ist wirklich Multi-Domain, die Maschine wird übernehmen.
Ich habe mich zuerst hier auf Ihrem Messestand schon umgeschaut. Da ist ein 100 Kilowatt Laser ausgestellt, unter anderem. Da ist auch eine Interceptor-Drohne, sehr interessant, die keinen Sprengkopf an Bord hat. Sind das so auf die Art Game-Changer?
Absolut. So, diese zwei Technologien, die Sie da aufgezählt haben. Laser, sehr interessant. Unser größtes Problem zurzeit ist, dass wir beim Swarm-Attack oder größere Attacken, wie wir sie gesehen haben im Mittleren Osten, wie wir sie fast täglich in Kiew sehen, wir haben keine Ammunition, wir haben keine Missiles mehr, wir haben keine, we're running out of everything. Der Laser braucht keine Ammunition, der Laser braucht Energie, einen Strom, und mit dem Strom kann er unendlich oft der Laser Drohnen abschießen. Noch dazu, er kann innerhalb von einer Minute bis zu 20 Drohnen abwehren. Das ist natürlich ein echter Gamechanger, wenn man sich vorstellt, ein Kanonensystem schafft wahrscheinlich ein, vielleicht zwei Drohnen pro Minute. Die andere Geschichte ist, und das ist zurück zu unserem Punkt Machine against Machine, die echte Zukunft bei Drohnenabwehr ist eine Drohne gegen eine andere Drohne. Und da sind wir auch dabei, dass wir eine Abwehrdrohne bauen. Wir sind TRL C8, das bedeutet, dass wir die ersten Drohnen zu unseren Kunden ausliefern in den nächsten 4 Monaten. Diese Drohne war speziell gebaut, um auch in Stadtgebieten zu verwenden, wo es das große Problem in Kiew zum Beispiel, in Bahrain, in Kuwait City, Drohnen kommen hinein. Man muss in die Stadt, man muss eine Drohne über einer Stadt bekämpfen, und dann schießt man eine Missile rauf, und dann kommen natürlich nicht nur die Drohne, die abgeschossen runter, aber auch die Teile der Missile plus Explosive fällt auf die Stadt runter, und Collateral Damage ist ein großes Problem. Wir haben eine Drohne gebaut, die vollautomatisch ist, die fliegt raus ohne Explosive, die mit der eigenen Energie, also die fliegt 400 km/h schnell, crasht die in die Shahid-Drohne zum Beispiel hinein und zerreißt diese Drohne im Flug. Und dadurch hat man kein Explosive, kein Benzin an Bord, weil es elektrisch fliegt. Dadurch der Collateral Damage, alles was dann runterkommt, auf die Stadt runterregnet leider, sind nur kleine Teile, kein Explosive und dadurch Collateral Damage ist sehr limitiert und noch dazu sehr kostengünstig. So, das ist eindeutig die Zukunft und das werden wir sehr, sehr viel mehr sehen. Wahrscheinlich auch nicht, wir nennen es dann nicht mehr eine Drohne, sondern wahrscheinlich ist das eine automatisierte Smart Missile oder Smart Rocket oder so irgendwie. Aber letztendlich wird das doch eine Drohne sein, ja.
Als letzte Frage würde uns noch interessieren, wir haben sehr viel über Automatisierung gesprochen. Gibt es Bereiche in der Flugabwehr, wo der Mensch so schnell nicht ersetzt werden kann?
Natürlich. Wir sind auf der anderen Seite. Wir probieren, den Menschen so weit wie möglich zu ersetzen. Aus dem einfachen Grund, weil der Mensch leider vor allem für diese Aufgaben ein bisschen zu langsam ist. Die Maschine ist einfach schneller. Das größte Problem für die Maschine ist, eine Final Decision zu machen, ist das wirklich eine Drohne, wirklich Gefahr oder nicht? Und da braucht man trotzdem noch den Menschen, die Augen des Menschen, um zu sagen, das ist eine echte Drohne oder es ist eine Cessna, die zufällig so ausschaut wie eine Drohne und leider kein ADS-B hat und nicht den Flug angemeldet hat. Und da ist wirklich, wo wir den Menschen noch, den Human noch immer in den Loop brauchen. Das ist wahrscheinlich die größte Aufgabe für den Operator. Und so machen wir das auch zurzeit. Operator braucht nur sagen, ja oder nein, das ist echte Drohne. Schaut sich das Video an, High Resolution sagt, ja, das ist eine Drohne, nein, das ist nicht Drohne. Der Rest macht die Maschine.
Herr Pindl, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute noch auf der Messe.
Vielen Dank. Viel Spaß. Ja.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Von der Luft gehen wir nun auf den Boden. Beim europäischen Panzerhersteller GDELS, General Dynamics European Land Systems, wartet schon Martin Reischer für ein Interview auf uns. Er ist Geschäftsführer des Österreich-Ablegers GDELS Steyr.
Hallo am Podcast.
Hallo.
Herr Reischer, was haben Sie denn hier hinsichtlich autonomer Systeme mitgebracht auf die Messe?
Wir hier im GDELS-Stand sehen verschiedene Aspekte. Wir haben einerseits einen Schwerpunkt auf Manned and Unmanned Teaming gelegt. Das sehen wir auch hier in der Kooperation mit Alpha Robotics. Und zum zweiten Schwerpunkt ist auch das Thema Drohnenabwehr. Klarerweise sind das Lessons Learned aus den verschiedenen Gefechtsfeldszenarien. Und da wollen wir auch Lösungen zeigen.
Wir sitzen hier auf einem sehr großen Stand. Wir sehen einen Piranha, wir sehen einen Igel, wir sehen dazwischen drei unbemannte Systeme, Unmanned Ground Vehicles mit Waffenstationen, mit Sensoren. Wie kann man sich denn den Einsatz vorstellen?
Ja, der wesentliche Part ist einerseits Reconnaissance, zweitens Abwehr und das Ganze unterm Strich zusammenzuführen in einer gemeinsamen Kommandozentrale. Sehr wesentlicher Aspekt. Wir nehmen hier die Lessons Learned mit, die Alpha Robotics mitbringt. Kommen aus dem Feuerwehrbereich ursprünglich. Aber was das ganze Command- und Kontrollsystem betrifft, sehr viel Erfahrung. Und das kombinieren wir mit unserer Mobilität. Geschützte Mobilität ist unser Kernthema. Und wir denken auch in Zukunft ein sehr wichtiges Feld, da wir nach wie vor Boots on the Ground brauchen und gesichert Soldatinnen und Soldaten von A nach B transportieren wollen.
Welche Rolle soll denn der Mensch überhaupt noch spielen?
Wie gesagt, Soldatinnen und Soldaten werden auch in der nahen Zukunft jedenfalls relevant sein. Aber eine wesentliche Rolle wird natürlich auch im Command-and-Control-Bereich liegen, damit man das Ganze steuert und so weiter. Das zeigen wir auch hier. Unbemannte Systeme, vor allem gerade für Aufklärungszwecke oder auch Bekämpfung anderer unbemannter Systeme. Aber der Mensch wird ein wesentlicher Faktor bleiben.
Wie kann ich mir das praktisch jetzt auf dem Gefechtsfeld vorstellen? Es fährt eine Jägerkompanie, eine Infanteriekompanie aus mit einigen Piranha-Fahrzeugen zum Beispiel und die werden begleitet von Unmanned Ground Vehicles.
Ja, beispielsweise, man kann vielleicht auch Mothership in gewisser Weise dazu sagen. Das Ganze wird dann autonom passieren. Man wird immer in Verbindung sein. Da gibt es auch dann verschiedene Möglichkeiten, dass man das entsprechend aufrechterhält, weil die Kommunikation ist im Zentrum. Der Datenaustausch, der gesicherte Datenaustausch, sehr wesentlich. Und von dem her gesehen haben wir auch hier beispielsweise den Eagle und auch den Piranha dargestellt, wo entsprechend Humans geschützt in dem Bereich drinnen sind.
Sie sind ja die Kooperation mit Alpha Robotics eingegangen. Wie geht man da vor bei der Auswahl so eines Kooperationspartners?
Ja, wie hier bemessen, beziehungsweise Scouting am Markt. Ich denke, das ist ein wesentlicher Part und ich denke, dass wir da als GDLS sehr gut drin sind. Und dann versuchen wir, jemanden auszusuchen, der zu uns passt. Einerseits denke ich von den Produkten selber, von der Erfahrung, die dieses Unternehmen mitbringt. Und dann versucht man, die gemeinsamen Stärken auszuloten, Gemeinsamkeiten zu entwickeln und dann eine Vision abzubilden. Und ich glaube, mit Alpha Robotics ist das hier exzellent gelungen.
Wenn man jetzt auf die Kundenseite geht, was sind da die größten Bedürfnisse Ihrer Kunden oder Ihrer potenziellen Kunden?
Ich denke, ein wesentlicher Bereich ist eben das Thema Drohnenabwehr. Wir sehen, dass das in verschiedenen Distanzen sehr relevant ist, insbesondere im Nahfeldbereich, auch was den Selbstschutz der Fahrzeuge angeht. Es gibt sehr viele Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Wir haben auch hier verschiedenste Lösungen dargestellt. Wenn wir zum Piranha schauen, beispielsweise sehen wir auch Abfangnetze, die wir hier integrieren im Nahfeldabwehrbereich. Und da denken wir aber genauso, wie das auch in früheren Zeiten war, in Bedrohungsszenarien. Und wir versuchen das entsprechend zu adaptieren und hier Lösungen für den Kunden anzubieten. Aber das Wichtige ist auch zuzuhören, was der Kunde an Erfahrung mitbringt, wo der Schuh konkret drückt und dann wirklich teilweise eine sehr vielschichtige Antwort zu geben.
Wenn man das Ganze wirtschaftlich betrachtet als Streitkraft, von welchen Kosteneinsparungen spricht man da, wenn man unmanned Teaming betreibt?
Also zu Kosteneinsparungen der Streitkräfte kann ich jetzt nicht im Detail Auskunft geben, aber das Wesentliche ist, dass man auch Menschen, Soldatinnen, Soldaten weniger Gefahren aussetzen versucht. Ich denke, das ist auch eine wesentliche Unterstützung und ein wesentlicher Punkt in dem Zusammenhang. Aber unterm Strich für uns ist das Zusammenspiel nach wie vor sehr wichtig.
Herr Reischer, danke für die Einblicke. Viel Spaß noch auf der Messe.
Wünsche ich ebenso. Dankeschön.
Danke.
Letzte Station auf unserem Podcast-Rundgang auf der Eurosatory ist beim britischen Rüstungskonzern BAE Systems. Einfach gesagt, er ist gigantisch groß und produziert vom Flugzeugträger über Kampfjets bis hin zum Panzer so gut wie alles, was man sich vorstellen kann. David Williams, er ist Managing Director Europe, empfängt uns.
Welcome at the podcast.
Thank you, good afternoon.
David, which products have you brought here at the Eurosatory?
So we have a wide selection of proven and advanced technology platforms and systems on display. At the moment we have a significant focus on artillery and air defense and advanced mobility systems. So this includes, for example, the CV-90, which is one of the most advanced and protected infantry fighting vehicles in Europe. We also have a couple of our different artillery systems, including 155mm artillery systems, including the Archer. And then we also have air defense platforms, such as the Trident, which is a naval gun mounted on a truck for short-range air defense. And then we have a number of associated technologies that include drones, uncrewed aerial systems, and also counter-drones, counter-UAS systems. So this is a selection of products from across our portfolio, which is probably the most wide-ranging and diverse product portfolio in European defence.
As far as product development is concerned, which innovation, which topics drive your company most?
So it's an interesting question. To step back, perhaps in previous years, there was a lot of focus on the product and on the specific technical specifications. Whereas I think what we find now is there's more focus on production capacity and lead times and readiness, and also on partnerships. So our customers don't just want to buy an air defense system, they want to know what we will do in partnership with their local industry to produce and support that air defense system. So we're making a lot of investment in in products and new technologies. We could give you some examples, but also we're investing a lot in production capacity, introducing new manufacturing lines, new advanced manufacturing technologies, so that we can offer customers shorter lead times, and also thinking about how we can transfer that technology to our customers and their local industries.
I want to talk about autonomous systems. Which solutions do you offer?
Autonomy and autonomous technology is really proliferating into every aspect of our business. So it's probably most visible in the air domain, where we're a large designer and manufacturer of uncrewed aerial systems, of drones. And we've got a number of different things in the portfolio there, ranging from one-way effectors to intelligent surveillance and reconnaissance drones, and then heavy lift electronic vertical takeoff and landing heavy lift drones, and then into more complex uncrewed systems called combat collaborative aircraft or autonomous collaborative platforms. And these are high-end drones that would operate alongside a Typhoon, for example, which is in operation with the Austrian Air Force. It's quite obvious in the air domain at the moment because of the profile of these technologies in Ukraine. But it doesn't stop there, so we're investing in autonomous technologies in with uncrewed ground systems, also with surface vessels and underwater, where we have a new product called HERN, which is a extra large submersible autonomous vehicle. And this is the first of its kind to be classified by Lloyd's, meaning the Maritime Classification Society. So this is now a proven capability that can operate underwater as well. And then probably at the most complex end of the autonomous spectrum is combat jets, and where we're looking at different ways, for example, in the next generation of combat aircraft, that AI could take tasks off the pilot and detect when, for example, the pilot is stressed or overworked, and manage some of the aircraft to allow the pilot to focus on fighting the battle.
Could you give us an overview? How has the demand of your customers changed within the last years?
Yeah, so as I was saying, I think certainly there's a real focus on our customers on the speed at which they can acquire equipment, and then maximizing the availability of that equipment when it's in support. We feel this the most in uncrewed aerial systems and drones, also in artillery, in air defense, and in ammunition and weapon systems. Much of this is driven by some of our customers, like the UK, the US, and Sweden, donating equipment onwards to Ukraine. But a lot of it is also generated by their own needs to replenish stockpiles and rearm. You'll have seen a lot of funding becoming available through EU initiatives or through increased defence budgets nationally. So I think the whole industry feels the demand. What's maybe been a bit slower is for that political demand and increased defence spending to then translate into the funded programmes.
BAE System has started the Launchpad program. That means you're investing around 50 million euros in startups. Can you give us an overview? What's the goal?
Yeah, certainly. So innovation is at the heart of what we do, whether it's in a large, complex, long-term innovation like designing a new jet or submarine. But it's also we also do innovation in much smaller, faster timescales, like integrating a new weapon system into a fast jet. In recent years, we've been watching and observing a new and vibrant ecosystem of startups that's emerged in defence, and these have become really important partners to us as they develop new products and change the way in which our customers think about the speed and at which they can acquire new systems and the economy of those systems. So for us, this is very much one single innovation ecosystem, the big primes and system integrators and the startups. So we have a number of ways in which we are strengthening our connections across that ecosystem. The one that we've announced this week is a 50 million euro investment into two venture capital funds. One is a German fund and one is a another fund is headquartered in Poland. Both of them work across Europe, and they're investing in areas like AI and robotics. Our investment, the purpose of which is to really strengthen that connection to that ecosystem and help develop some of these new technologies.
I know it's a very general question, and artificial intelligence is a trending topic as well, but which technologies you see in a few years most leading in the industry?
I think as you look at the composition of this startup ecosystem, a lot of which is in, for example, there's a large cluster in Munich, there's another cluster in the Baltics, there's a cluster in France as well. A lot of the technologies that you see in these startups are things like interceptors, so air-to-air or ground-to-air missiles. It's drones as well, the proliferation of all sorts of different types of drones. And then taking that autonomy stack and then developing it into ground-based drones or maritime drones. So I think we tend to see a lot of this investment going into AI and robotics and those platforms, and then some of the payloads associated with those. So it might be electronic warfare or new sensors or new effectors as well. And there's such a demand for these things. It's hard to predict sometimes which of these technologies will emerge. But what we do know is that a lot of these startups need better connections to end users and to primes to help integrate that technology into platforms, and that's the role that companies like BAE Systems can play.
Future is always difficult to predict. David, thanks for the interview, thanks for the opportunity to talk to you.
Okay, vielen Dank.
Auf die Frage, welche Rolle der Mensch künftig haben wird und auch haben soll, konnten wir in den Interviews einige Antworten bekommen, wenn sie auch zum Teil unterschiedlich ausgefallen sind. Das zeigt unter anderem, in welchem Spannungsfeld zwischen technisch machbarem sowie ethischem und regulatorischem Umfeld sich Rüstungsindustrie und Militär derzeit bewegen. An dieser Stelle auch noch zwei Veranstaltungshinweise. Der Air Defense Summit findet am 18. und 19. November 2026 in Wien statt und am 20. Mai 2027 findet die nächste Ausgabe der Dronevation und Defense ebenfalls in Wien statt. Mehr dazu wie immer in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein bei dieser Podcast-Folge und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militär aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.